Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich hoffe, dass ihr heute Morgen mit einem geistlichen Hunger hierher gekommen seid, einem geistlichen Hunger nach dem lebendigen Wort Gottes, aber auch genauso nach dem Tisch des Herrn, nach der Gemeinschaft, dem Abendmahl. Und auch heute mit mir bereit seid, nochmal das Markus-Evangelium aufzuschlagen in Kapitel 13. Das wollen wir heute das letzte Mal tun, indem wir den Abschnitt Kapitel 13, Verse 28 bis 37 nochmal gemeinsam lesen. Und dann wollen wir darüber nachdenken, wollen wir hören, was das Wort Gottes sagt. Als ich vor einiger Zeit an diesem Punkt ankam, zu Markus Kapitel 13, zu dieser Endzeitlehre Jesu, habe ich wirklich im Gebet Jesus mir Freimütigkeit gebeten, um mir zu sagen, wie intensiv und wie lange ich diesen Abschnitt behandeln darf. Es ist heute die 16. Predigt über diesen Abschnitt. Aber heute sollen wir auch zum Ende kommen und heute wollen wir auch zum Ende zu diesem Abschnitt kommen. Ab dann beginnen wir das Studium der letzten drei Kapitel im Markus-Evangelium und da werden wir uns mit der eigentlichen Leidensgeschichte Jesu befassen. Eigentlich der Höhepunkt von diesem Evangelium. Da kommen wir zu dem Zentrum der ganzen Botschaft, zu der Erfüllung von all dem, was Markus da oder was da uns offenbart worden ist und wo wir hingeführt worden sind. So, in drei Wochen starten wir sozusagen die letzten drei Kapitel. Drei Wochen deswegen, ich bin die nächsten drei Wochen unterwegs und darf anderen Gemeinden dann in der Lehre dienen. Und ich hoffe, Gott gibt Gnade, sie da auch zu unterstützen. Aber in drei Wochen starten wir dann mit den letzten drei Kapiteln des Markus-Evangeliums. Heute aber noch einmal, also die Endzeitlehre, heute noch einmal Kapitel 13. Ich lese euch Vers 28 bis 37, wobei die Predigt heute über die Verse 34 bis 37 nur sein wird. Das heißt, das ist das letzte Gleichnis, das wir noch nicht miteinander angeschaut haben. Aber ich würde gerne trotzdem am Stück lesen, da es eine Einheit bildet und ein Thema hat. Ich lese ab Vers 28. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, erkennen, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis all dies geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem Tag aber oder der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in dem Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Seht zu, wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache. So wacht nun. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob des Abends oder um Mitternacht oder um den Hannenschrei oder frühmorgens, damit ihr nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend finde. Was ich aber euch sage, sage ich allen, wacht. Lasst uns beten und noch einmal gemeinsam aufstehen, wem es möglich ist, wer nicht, darf wirklich gerne sitzen bleiben. Lasst uns beten, Jesus Christus, und auch für diesen Abschnitt, noch für diesen letzten Vers aus dieser gewaltigen Rede, die du gehalten hast, wollen wir heute dein Reden hören. Und für diesen Abschnitt will ich bitten, Herr, dass du durch deinen Geist und durch dein Wort zu uns redest, uns ausrichtest und uns da festigst. Herr, es ist viel gedacht und viel gesagt. Und ich will dich bitten, Herr, dass du durch deinen Geist uns deine Wahrheit in Herzen bestätigst. Herr, dass wir sicher sind, dass wir feststehen können und glauben können, dass es dein Wort ist. Das vermagst du zu tun, dieses herrliche Wunder vermagst du zu tun. Das hast du schon immer und immer und immer wieder an unseren Herzen das getan und diese Gnade an uns erwiesen. So sei du unser Lehrer heute. Gib Freimütigkeit und Vollmacht und auch heute will ich bitten, Herr, bewahre mich bei deinem Wort, durch deinen Geist. Wehre, was ich nicht sagen soll, gib Freimütigkeit, was ich sagen muss. Darum bitte ich dich, Jesus, in deinem herrlichen Namen. Amen. Nachdem unser Herr Jesus Christus die Jünger über die Zeichen der Zeit belehrt hatte, die Zeichen der Zeit, die sich in vielerlei und vielerlei Bedrängnissen offenbaren und sich kennzeichnen, hat er in diesem letzten Abschnitt ihnen gelehrt, wie sie mit diesen Zeichen umgehen sollen. Zuerst hat er viel über die Zeichen geredet, danach haben sie ja gefragt, was sind die Zeichen? Er sprach über verschiedenartige Zeichen, die stattfinden werden. Und dann nahm er sich Zeit, und zwar echt gründlich und viel Zeit, darüber zu sprechen, wie man aber nun mit diesen Zeichen umgehen soll. Und seine Botschaft ist eindeutig und sie ist klar. Und Markus macht in dieser komprimierten Zusammenfassung macht er klar, um was es geht, dass Jesus sagt, wie man mit diesen Zeichen umgeht. Und seine Rede ist, die Zeichen der Zeit sind nicht dazu gegeben, dass wir seine Ankunft berechnen können. Dazu hat er die Zeichen nicht gegeben. Die sind nicht da, dass wir sagen können, jetzt an dem Tag und in dieser Stunde oder in diesem Jahr oder in diesem Monat wird der Herr wiederkommen. Dazu sind die Zeichen nicht da, auch wenn sie uns immer und immer wieder dazu verleiten, dann zu berechnen, indem wir die Zeichen der Zeit deuten. Sondern die Zeichen der Zeit sind in erster Linie dazu gegeben, um unsere Aufmerksamkeit oder unsere Wachsamkeit aufrechtzuerhalten. Dazu sind in erster Linie die Zeichen der Zeit gegeben, unsere Wachsamkeit aufrecht zu erhalten. Wir rechnen nicht, aber die Zeichen, die wir sehen, schaffen in uns eine Wachsamkeit und eine Bereitschaft eine Wahrnehmung bestimmter Dinge, bestimmter Ereignisse, auch einer geistlichen Haltung. Als ich heute Morgen in meinem Sessel saß und die Predigt innerlich nochmal durchdachte, schaute ich aus dem Fenster und sah unseren Walnussbaum. Und das war faszinierend. Ich konnte buchstäblich minutenlang beobachten, wie ein Blatt nach dem anderen sich verabschiedete. Der Regen fiel und die Blätter konnten sie nicht mehr an den Ästen halten. So schwach sind sie da dran. Und ein Blatt nach dem anderen fiel. Das war schon fast hypnotisch. So, ich schaue dazu. Das war ein herrliches Bild, wie so und eins fällt. Und der Baum wird immer lichter. Nur noch ein paar graue Äste sind dann da. Und ich dachte, Das ist genau das. Ich habe gedacht, es gab Zeiten oder es gab Tage im Sommer, da hat es auch geregnet. Es gab sogar Tage, da wurde es kalt. Das erleben wir immer wieder, dass im Sommer auf immer ein, zwei Tage die Temperaturen gehen richtig runter und dann müssen wir einen Pulli anziehen. Und als ich in diesen Tagen das erlebte, dachte ich nicht, der Winter kommt. Obwohl es geregnet hatte, obwohl es geschneit hatte, obwohl es kalt wurde, manchmal vielleicht sogar gefröstelt hat. Aber man dachte nicht, oh nein, der Winter kommt. Warum nicht? Weil man schaut die Bäume an und die sind noch voller Blätter. Man schaut die Zweige an und die hängen immer noch voller Blätter und die sind grün. Und da kommt man nicht auf die Idee zu sagen, der Winter kommt oder der Herbst oder der Winter, sondern dann, als dann auf einmal bei uns der Rosenstein sich in bunte Pracht von Farben sich verändert und es orange und rot und gelb wird, dann auf einmal denkt, okay, jetzt beginnt so langsam, der Herbst kommt, jetzt wo die Blätter runterfallen von Bäumen, weiß ich, oh, der Winter kommt. Und ich dachte, schaut mal, an den Bäumen lernen wir. Wir lernen nicht am Regen, wir lernen nicht an den Temperaturen, wir lernen an den Bäumen. Die Bäume sind die Dinge, die uns die Zeiten ansagen. Und ich weiß nicht genau den Tag, aber ich weiß, ich sitze da immer im Sofa und sage, okay, es kommt, es wird bald Winter. Die Zeichen der Zeit, dieser Baum, mein Walnussbaum, sagt mir nicht, Willi, ab dem Tag beginnt der Winter. Er sagt mir nur, Willi, der Winter kommt. Und in dieser Art und Weise, die Zeichen sind dazu da, dass wir in dieser Erwartung und dieser Bereitschaft, und dann weiß ich, okay, dann mein Holz muss für meinen Kamin schon gehackt und sortiert und da liegen, es wird bald kalt, bald muss ich heizen. Also ich weiß, was ich dann zu tun habe, mich vorbereite auf den Winter, damit er mich eben nicht überrascht. Damit er mich nicht überrascht. So, Jesus gibt also die Zeichen der Zeit den Jüngern, nicht damit sie rechnen, sondern um ihre Wachsamkeit zu wecken und andersrum, sie wach zu halten. Das tut er in mancherlei Lehre, in vielen Aussagen, aber Markus fasst das in drei Abschnitte zusammen, beziehungsweise in drei Lehren greift er heraus. Zwei Gleichnisse und eine Hauptlehre, eine Botschaft. Und er ordnet das so an, dass er zuerst eben das Gleichnis von dem Feigenbaum erzählt, dann erzählt er das Gleichnis von dem Torhüter, über den wir heute nachdenken. Und dazwischen ist die Botschaft, das ist die Hauptbotschaft. Ihr wisst nicht, wann ich komme. Ihr könnt die Zeit nicht berechnen, wacht also. Ihr wisst nicht, wann. Es ist unmöglich, die Zeit zu kennen. Also seid bitte wachsam. Das ist die Hauptbotschaft. Und zwar wachsam zu aller Zeit. So, das erste Gleichnis vom Feigenbaum soll uns nochmal an die Zeichen der Zeit erinnern und sagen, wie wir mit den Zeichen der Zeit umgehen. Das zweite, dann kommt die eigentliche Lehre und Jesus spricht über die Unwissenheit der Zeit. Und dann kommt jetzt ein weiteres begründetes Gleichnis und das lehrt uns über die Wachsamkeit zur Zeit. Und zwar zu jeder und zu aller Zeit. Die Wachsamkeit gilt jedem und zu aller Zeit. Um das geht es in den Versen 34 bis 37. Das Thema bleibt, es ist das Gleiche. Es ist immer wieder die Rede und ihr habt es bestimmt noch im Ohr. Ich sage euch, wacht, 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 wacht. Es gibt schwierige Texte, die Hauptbotschaft rauszufinden als diese. Es ist offensichtlich, dass es hier um die Wachsamkeit geht. Ich möchte diesen Text oder dieses Gleichnis euch so auslegen heute, dass ich euch es kurz nochmal vorstelle. Also das Gleichnis sich selbst, dass wir uns anschauen, was ist das Gleichnis. Dann möchte ich euch eine Deutung von diesem Gleichnis geben und danach eine Anwendung. Was hat das mit uns? Und ich versprach das in den vorigen Predigten, dass es sehr praktisch wird für uns. Und heute soll es darum gehen. Also was bedeutet diese Wachsamkeit praktisch für uns? Es ist offensichtlich, dass Jesus nicht davon redet, dass wir nachts nicht schlafen sollen. Sonst wäre es schwierig für uns. Ja? Er sagt nicht, wacht die ganze Zeit, schlaft nur nicht. Und wir sind von abends bis morgens müssen immer wach bleiben. Und warten, ob Jesus kommt. So war bei mir oft als Kind, ich bin morgens aufgewacht und dachte, oh, Jesus ist nicht gekommen. Weil ich Angst hatte, ich wäre nicht dabei. Das ist nicht, von was die Rede ist. Also wir müssen verstehen, wo ist die Anwendung, was bedeutet, wachsam zu sein. Das wollen wir uns heute miteinander anschauen. Also lasst mich euch ganz kurz dieses Gleichnis vorstellen. Es ist die Rede von einem Menschen. Einem Menschen, der außer Landes reist. Und es ist ein Gutsbesitzer, ein Hausbesitzer, geht nicht nur um ein Haus, sondern um ein Haus in dem Sinne von Menschen, die dazugehören und Land, das dazugehört, vielleicht eine Landwirtschaft, die dazugehört, eigene Familie, Sklaven, Mitarbeiter. Es ist weit mehr als nur ein Gebäude. Und es ist die Rede von einem Menschen, der wirklich ein Haus mit all diesen Dingen besitzt. Und er außer Landes reiste, wie so Geschäftsmänner das halt immer wieder tun. Sie müssen auch mal dann ihr Zuhause oder ihre Firma oder ihr Land oder Wirtschaft verlassen und eine Reise unternehmen. Und so redet Jesus von einem Menschen, der außer Landes reiste und eben sein Haus verließ und dann seinen Knechten, seinen Sklaven Aufgaben gab. Er gab ihnen Vollmacht zuerst, das heißt, wenn er nicht da ist, muss da jemand dort etwas zu sagen haben. Es brauchte jemand, der dann in Vollmacht, Autorität seine Aufgaben dann übernimmt und da keine Anarchie herrscht und nicht jeder tut, was er will und jeder macht, was er will. Also übergibt er ihnen Vollmacht, gibt bestimmten Knechten, gibt er eine Vollmacht, dass sie die Verantwortung für ihn für diese Zeit übernehmen. Nachdem er das getan hat, nicht nur, dass er ihnen Vollmacht gab, hat er ihnen auch verschiedene Aufgaben gegeben. So, nicht alle sollten immer die gleiche Aufgabe machen, also gab er und sagt, du guckst danach, du guckst danach, du guckst nach den Kühen, du nach den Schafen, du nach dem Heu, du nach dem Haus, du nach meiner Familie, wie auch immer. Er verteilte die Aufgaben an seine Knechte, dass jeder wusste, was er zu tun hat. Und eine Aufgabe aber hat er ganz besonders hervorgehoben. Und Jesus hebt in diesem Gleichnis eine Aufgabe ganz besonders hervor und er sagte, und es gab eine Aufgabe unter diesen vielen und er sprach zu dem Torhüter, also zu dem Türhüter, ich sage immer Tor, zu dem Türhüter, das ist auch eine Aufgabe und zwar hat er ganz besonders ihn eingeschärft. Also diesen Mitarbeiter hat er ganz bewusst beiseite genommen und nicht nur gesagt, hey, du weißt, was du zu tun hast oder das ist deine Aufgabe, sondern er hat ihm eingeschärft. Ich kann mir vorstellen, dass diese Unterweisung etwas länger ging und auch wahrscheinlich mit viel mehr Ernsthaftigkeiten und mit Ernst diese Einschärfung. Vielleicht stand er da, okay, und begriff, okay, das ist sehr, sehr wichtig. Meinem Herrn ist es sehr wichtig, meine Aufgabe. Er schärfte ihm ein, was er zu tun hatte. Und Jesus hebt hier in diesem Gleichnis diese Aufgabe dieses Türhüters besonders hervor. Und das ist in gewisser Weise das Gleichnis. Und dann beginnt Jesus und sagt, und so wacht. So, also es geht in diesem Gleichnis nicht vorweg, dass wir uns untersuchen, was bedeutet Ich erkläre es euch ganz kurz, denn Jesus fasst wirklich da einiges zusammen in diesen ein, zwei Zeilen, sondern der Fokus dieses Gleichnisses ist auf dem Türhüter. Ich werde mich noch ein paar Mal versprechen, verzeiht mir. Auf dem Türhüter. Ich habe mir hingeschrieben, Türsteher. In unserem Kontext heute, es gibt so einige Türsteher. Wir haben auch ein paar Türsteher in der Gemeinde. Das sind der Dienst der Begrüßung. Da stehen Leute an der Tür und geben Acht, wer hier reinkommt, dass sie freundlich begrüßt werden, den Platz zugewiesen bekommen, wenn es notwendig ist. Also dieser wichtige Dienst. Und da liegt der Fokus, da liegt die Botschaft auf dem Dienst der Türhüter und dass er ihnen etwas einschärfte. So, das ist in gewisser Weise das Gleichnis. Und ich kann mir vorstellen, wie bei allen anderen, liegt die Neugier bei den Jüngern und sagen, okay, was bedeutet das? Deute uns dieses Gleichnis. Jesus deutet es hier nicht, aber ich denke, es ist auch nicht so schwierig, dieses Gleichnis zu verstehen. Lass mich ganz kurz dieses Gleichnis deuten und dann auf das Eigentliche eingehen, auf die Anwendung von diesem Gleichnis. Also dieser Mensch, der außer Landes reiste, ist offensichtlich unser Herr Jesus Christus. So, dieser Mensch, der außer Landes reist, Jesus beschreibt letztendlich seine Rückkehr zum Vater. In Johannes Kapitel 13 bis Kapitel 17 spricht er immer wieder davon, es beginnt sogar so, dass er sagt, da er wusste, dass er vom Vater kam und wieder zurück zu ihm gehen würde, gürtete sich und wusch ihnen Füße und lehrte sie so viele Dinge und bereitete sie auf das vor, was dann kommen sollte. Das eigentlich, was in diesem Gleichnis zusammengefasst ist, ist das, was Jesus am Donnerstagabend getan hatte, was ab Kapitel 14 wir dann Kapitel 14 in drei Wochen dann weiter anschauen werden. Also dieses Jesus weiß, er wird diese Welt verlassen. So, das Bild ist, der Mensch verlässt das Land. Es ist Jesus, der diese Erde hier verlässt, der wieder zum Vater geht. Aber er verlässt nicht nur diese Erde, sondern es heißt es, und sein Haus, und reiste außer Landes, und sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab. Was ist das Haus, das er verlässt? Auch das ist jetzt keine große exegetische Aufgabe. Sein Haus haben wir gerade gelesen, im Hebräerbrief. Was ist sein Haus? Mose baute ein Haus. Und Jesus baut sein Haus und das sind wir, das ist die Gemeinde. Davon ist hier die Rede. Er verlässt nicht nur die Erde, er verlässt auch sein Haus. Das ist die Gemeinde, er geht zum Vater. Und 1. Timotheus Kapitel 3 schreibt Paulus an Timotheus und sagt, Kapitel 3, Vers 14 und 15. Schreibt Paulus an Timotheus, er sagt, das schreibe ich dir, damit du weißt, wie man sich im Hause Gottes verhält. Und das ist das Haus Gottes und sagt, das ist die Gemeinde. Es ist offensichtlich, dass in der Bibel, wenn sie vom Haus redet und Jesus vom Haus redet, dass es hier um die Gemeinde geht. Es geht um die Gemeinde Jesu. Und diese Gemeinde besteht aus wem? Aus Juden und Heiden. Es gibt nicht zwei Gemeinden, es gibt nicht zwei Häuser. Es gibt ein Haus, das Jesus baut. Jesus baut keine zwei Häuser, er baut nur ein Haus. Und das sind wir, die Gemeinde, bestehen aus Juden und Heiden. Werde ich euch gleich nochmal in einem anderen Zusammenhang euch darauf nochmal kurz erinnern, daran erinnern. Also, Jesus redet also von diesem Gleichnis und sagt, ich werde diese Erde verlassen. Und ich werde auch dieses Haus verlassen, die Gemeinde, zumindest auf dieser Erde. Aber was versprach er den Jüngern? Was versprach er, als er gesagt hat, ich werde gehen? Ich lasse euch eben nicht allein. Sondern ich werde den Beistand euch geben, den Heiligen Geist. Und dann heißt es, und er durch den Heiligen Geist setzt er in der Gemeinde ein. Er gibt Gaben dieser Gemeinde, er gibt Knechte dieser Gemeinde. Schaut mal, er spricht davon und dann sagt, und gab Vollmacht, und seinen Knechten die Vollmacht gab. So, wer sind diese Knechte? Also er holt Knechte herbei und gibt ihnen Vollmacht. Wir sind im Petrusbrief, haben gerade diesen Begriff etwas uns angeschaut. Petrus bezeichnet sich als Knecht Jesu Christi. Anders übersetzt Sklave Jesu Christi. Also dieser Herr verlässt die Erde, verlässt die Gemeinde und gibt seinen Knechten, denen er Vollmacht gab, setzt sie über sein Haus. Von wem ist hier die Rede? Wem hat Jesus Vollmacht gegeben über sein Haus? Wer sind die Säulen der Gemeinde? Wer hat das Fundament der Gemeinde gelegt? Das sind die Apostel. Wir haben das im Kapitel 3 Markus Evangelium angeschaut, als Jesus sie berufen hat, als er sie erwählt hat, nachdem er mit dem Vater oder vom Vater die Weisung bekommen hat. Und er gab ihnen Vollmacht, heißt es in Markus Kapitel 3. Er gab ihnen Vollmacht, zu predigen, Dämonen auszutreiben, gesund zu machen, heilen. Und das haben wir dann in den Berufung der Apostel gesehen, in dem Praktikum der Apostel gesehen, dass sie sich selber über diese Vollmacht sehr gewundert haben. Wir haben diese Vollmacht, und die waren nicht aus ihnen, das war nicht ihre eigene Vollmacht, das haben sie nicht aus ihrer eigenen Kraft und Fähigkeit, sondern diese Vollmacht kam von diesem Herrn, von Jesus Christus, von diesem Menschen. Er gab ihnen seine Vollmacht. Also hier redet Jesus von der Berufung der Apostel. Und er sagt, er gab ihnen Vollmacht. Aber dann heißt es auch weiter, und einem jedem sein Werk. Das heißt, er gab nicht nur die Aposteln der Gemeinde, sondern er gab auch Diener der Gemeinde. Und dieser Dienst an der Gemeinde ist vielfältig. Jedem sein Werk. Nicht nur im Bereich zum Beispiel Petrus als Apostel der Heiden, Paulus als der Juden, Paulus als Apostel der Heiden. Nur als Beispiel, aber genauso auch in der Vielfalt der Dienste, die Jesus der Gemeinde gab. Es ist ein Leib, aber viele Gnadengaben, viele Dienste in der Gemeinde. Und so setzt Jesus auch und lehrt, dass er nicht jedem das Gleiche gab, sondern in der Vielfalt die Aufgaben und die Verantwortung in der Gemeinde übergab. Nicht jeder ist Fuß, nicht jeder ist Hand, nicht jeder ist Auge. Darauf spricht Jesus hier an. Ich möchte euch bitten, an dieser Stelle mit mir kurz das Epheserbrief aufzuschlagen. Es gibt eine herrliche Parallele im Epheserbrief Kapitel 4 zu diesem Gleichnis. Und Paulus spricht im Prinzip über die gleichen Dinge, aber mit etwas anderen Worten. Aber ich hoffe, dass ihr das gleich mit mir seht, dass der Bezug oder die Parallele sehr offensichtlich ist. In Epheser Kapitel 4, als Paulus dann sozusagen über die Anwendung dessen, was er in der Lehre in den ersten drei Kapiteln gesprochen hat, nämlich das Erlösungswerk Jesu Christi und dass er dass Juden und Heiden in Christus eins geworden sind. Ein Tempel, ein Haus. Vielleicht lese ich das in Kapitel 2, Vers 20. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und ihr werdet auch in ihm mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Also hier ist die Rede von dem Tempel, von dem Haus Gottes. Und durch die Apostel und Propheten wurde da die Grundlage gelegt und dieses Haus wurde gebaut. Und dann Kapitel 4, Vers 1, spricht Paulus und sagt, wir sind jetzt eins. Und was eins ist, darf man nicht trennen. Und erklärt, wir haben die gleiche Hoffnung, wir haben die gleiche Berufung, wir haben die gleiche Taufe, wir haben den gleichen Christus, wir haben den gleichen Geist. Und sagt, Freunde, wir haben alles, das ist ein Haus, nicht zwei verschiedene Häuser, eins. Und warum sagt er das? Er sagt, bitte zerstört diese Einheit nicht oder beziehungsweise lass niemand zu, dass er diese Einheit zerstört, der Gemeinde Jesu. Und dann spricht Paulus darüber, wie Jesus dafür sorgt, dass diese Einheit besteht oder dass dieses Haus gebaut wird. Ich lese euch ab Vers 7. Und jetzt schaut mal, und ich hoffe, ihr seht die Parallele zu unserem Gleichnis. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Also jetzt spricht er über die Gaben, die gegeben sind. Und diese Gabe ist nach dem Maß der Gnade Christi. Das heißt, so wie Jesus jedem Einzelnen die Aufgabe gegeben hat. Niemand nimmt sich selbst die Aufgabe, niemand beruft sich selbst und sagt, okay, ich mache das in diesem Haus. Sondern der Herr sagt, was man zu tun hat. Jedem, und das aus Gnade, nicht Verdienst, absolut Gnade. Dann spricht er und sagt Folgendes, Vers 8. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhen hat er Gefangene gefangen geführt. Und den Menschen Gaben gegeben. Versteht ihr diesen Satz? Von was redet er? Hinaufgestiegen, wohin? In den Himmel. Der Herr, der außer Landes reiste. Und er hat Gefangene gefangen geführt. Was bedeutet das? Jesus Christus hat die Gefangenen, die versklavt sind unter der Sünde, versklavt oder versklavt unter dem Teufel, Gefangene des Reiches, der Finsternis, er hat sie, diese Gefangenen, befreit, oder? Denn die Gefängnisse sind offen und er hat die Seinen aus der Macht der Finsternis, von der Macht des Teufels befreit und hat sie mit sich mitgeführt. Wir sitzen zu Rechten Gottes. Wir sind frei jetzt. Wir sind nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels. Unser Herr ist jetzt ein anderer Herr. Davon redet er. Und dann redet er weiter und sagt, dass hinaufgestiegen aber, was besagt es anders, dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teilen der Erde. Der hinaufgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinabgestiegen ist, der hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Klingt etwas kompliziert, aber letztendlich ist die Aussage, Jesus Christus ist der, der auf die Erde kam, ist derselbe, der auch in den Himmel ging. Das ist, was wir im Gleichnis haben, der Herr verlässt das Land und das Haus und reist aus. Das ist, was Paulus in seinen etwas komplizierteren Worten sagt. In dem Zusammenhang sagt er Folgendes, Vers 11. Und er hat die einen als Aposteln gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Das sind die Aufgaben und er verlässt das Land und gibt Vollmacht und gibt Aufgaben und setzt ein verschiedene Knechte in seinem Haus. Und hier bekommen wir eine Liste. Apostel und Propheten haben die Grundlage gelegt. Die Evangelisten bauen auf dieser Grundlage, unter anderem Timotheus oder Apollos. Und dann kommen Hirten und Lehrer. Und was ist die Aufgabe von den Hirten und Lehrern? Zu hüten. Könnt ihr euch den Petrusbrief an die ganzen Reihen erinnern? Aufzupassen. Auf was? Auf die Herde Gottes. Und das ist die Gemeinde. Wenn ihr, genau, also wir gehen zurück zu Markus. Aber wenn ihr noch nicht unbedingt geblättert habt, ein Lesezeichen muss noch im Epheserbrief bleiben. Da gehen wir gleich nochmal kurz zurück. Also er setzt also ein, und davon ist hier die Rede, dass Jesus der Gemeinde die Gnadengaben gibt und die Menschen gibt, die der Gemeinde dienen und die Gemeinde zu erbauen. Aber dann explizit redet er und dann sagt er, und dem Türhüter einschärfte das Erwache. Und jetzt greift er diese Aufgabe und diesen Dienst besonders heraus und sagt, was aber so wichtig ist. Und er redet von einem Türhüter, der aufpassen soll, er schärft ihm ein, dass er wachen solle. Und jetzt meine Frage, auf was soll er wachen? Oder was ist das Wachen? Was ist die Aufgabe eines Türhüters gewesen? Oder in welcher Weise soll er denn wachen? Es gibt zwei Perspektiven oder zwei Dinge, auf das man aufpassen muss. In erster Linie natürlich, er muss wachen und warten, wachsam sein, bis der Herr wieder zurückkommt, oder? Stellt euch vor, ihr werdet der Herr, ihr reist außer Landes, ihr fahrt irgendwo hin, wo momentan es gerade nicht hingeht zu reisen. Aber nehmen wir mal an, ihr würdet es tun und ihr kommt zurück nach Hause und steht vor der Tür und die Tür ist verschlossen. Ist mir schon mal passiert. Hab den Hausschlüssel nicht mitgenommen. Bin nachts angekommen. Wirklich, ist mir wirklich passiert. Und da dachte ich, wie komme ich jetzt rein? Ding, 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 ding. Klingel, klingel, klingel. Meine Familie hat einen festen Schlaf. Einen guten Schlaf. Und dann dachte ich, was mache ich jetzt? Muss ich jetzt draußen übernachten? Zum Glück, Gott sei Dank, hat jemand gehört, mein Klingeln. So, Das ist das erste Bild. Wenn der Hausherr zurückkommt und der Türhüter, der ihm eigentlich aufmachen soll, schläft, dann steht der Herr vor der Tür. Und zwar vor welcher Tür? Vor seiner eigenen. Das ist ein bisschen unangenehm. Das darf nicht passieren. Und der Türhüter hat die Aufgabe, dass wenn der Herr zurückkommt, er sofort zack aufmacht. Hey, kennt ihr das? Ihr kommt nach Hause und macht die Tür auf. Und die Kinder oder die Frau oder der Mann stehen da und erwarten euch mit dem Kuchen, mit einer Kette, herzlich willkommen, wir freuen uns. Als meine Kinder noch klein waren, habe ich das ein paar Mal echt erlebt, die haben die ganze Tür zugeklebt mit Haufen Zetteln, da muss ich mich durchringen. Da denkt man, hey, die haben einen vermisst. Schön, Man kommt gerne nach Hause, richtig? Aber wenn ich nach Hause komme und niemand mitkriegt, dass ich mal sogar weg war, weil jeder mit seinen eigenen Dingen beschäftigt ist, ach, du warst weg? Echt? Vielleicht ist es dem einen oder anderen auch schon mal passiert. Ist nicht so angenehm. Jesus sagt, passt, also wacht. Erstens kriegt mit, dass ich gehe und zweitens erwartet mich. Es wäre echt schön, wenn ihr mich wieder erwartet, wenn ich komme. Freuen wir uns, dass Jesus wiederkommt? Oder sind wir so mit unseren Dingen beschäftigt, dass wenn er kommt, er dann wahrscheinlich dasteht und wir, oh, ach, du warst weg? Oder du bist wieder da? Also das ist das Erste, die Aufgabe des Türhüters, dass er diese Wachsamkeit hält in diesem Haus und daran erinnert, nicht nur sich selbst, auch die anderen sagen, Jesus kommt bald. Freunde, wir sollten Kuchen backen. Wir sollten mal ein Herzlich-Willkommensschild basteln. Also diese Wachsamkeit, das ist die Aufgabe eines Türhüters in dem Haus. Er muss dafür sorgen, dass das Haus bereit ist für die Ankunft des Hausherrn. Und nicht jeder, was weiß ich, in sein ja, faul wird, schläfrig wird, lau wird, wie auch immer. Das ist das eine. Aber Sie wissen ja, er weiß ja nicht, wann der herkommt. Und letztendlich, natürlich, er muss die Tür dem Herrn aufmachen. Dieses Gleichnis ist nur beschränkt, weil ich glaube, Jesus braucht nicht, dass wir aufmachen. Wenn er kommt, dann kann er die Tür so aufmachen. Trotzdem, es geht um eine Grundhaltung. Ich möchte euch an zwei Stellen euch kurz zeigen, dass Jesus wirklich darüber spricht. Geht mit mir in die erste Stelle in die Offenbarung. Offenbarung, Kapitel 3. Es ist die Rede, oder das ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Das letzte Schreiben an die Gemeinde in Kapitel 3 ab Vers 14 ist dieses Schreiben, aber ich möchte euch nur vorlesen ab Vers 19. Ich überführe und züchtige all, die ich liebe. Sei nun eifrig und tun Buße. Vers 20. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Kennt ihr das? Dieser Text wird oft verwendet für Evangelisation. So dieser Evangelisationstext. Jesus steht vor der Tür, vor der Herzenstür des Menschen und klopft. Und wenn dann jemand, wenn er anklopft, dann muss man die Tür des Herzens aufmachen, dann wird er bei uns einkehren. Darum ist hier nicht die Rede. Das ist nicht der Text. Erstens, von wem redet er? Von seiner Gemeinde. Er redet an den Gemeinde, an die Laodicea-Gemeinde. So, Jesus steht vor seinem Haus. Hier ist nicht die Rede, es ist kein Evangelisationstext, sondern Jesus sagt, ich komme und ich stehe nah vor der Tür. Und wenn ich anklopfe, was sollte sein? Bereit. Aber was ist diese Gemeinde? Was kennzeichnet Laodicea? Sie ist lau. Sie ist verstrickt in die Dinge des Lebens. Sie denkt, sie ist reich, weil sie sich Dinge erwirtschaftet hat. Sie denkt, sie kann sich versorgen wegen Arznei, wegen Geld, wegen all diesen Dingen. Die hat keinen Blick für Jesus. Sie hat keine Wachsamkeit. Und in diesem Leben hier und in dieser Welt mit den Beschäftigungen dieser irdischen Dinge ist sie lau geworden. Und Jesus sagt zu ihr, du bist lau und ich speie dich aus. Und er sagt, ich stehe vor der Tür und du kriegst nicht mit. Ich klopfe an, ich bin kurz davor. Du wirst nicht mitkriegen, wenn ich komme. Du wartest nicht auf mich. Du bist beschäftigt mit so vielen anderen Dingen. Nur nebenbei, Jesus sagt, du wirst weder kalt noch heiß. Wärst du weder kalt oder heiß, ja? Aber du bist weder das noch das. Jesus sagt nicht, bitte entscheide dich, sei kalt oder heiß. So zwischendurch ist nichts. Das ist nicht, was Jesus sagt. Kalt sein ist genauso gut. Und heiß sein ist genauso gut. Jesus sagt nicht, sei entscheide dich und sei halt kalt. Ganz oft wird dieser Text so verwendet, dass man sagt, oh, wir sind so zwischendurch, wir müssen entscheiden, entweder gegen ihn oder für ihn. Jesus sagt nicht, ich werde dich ausspeien, wenn du kalt bist, sondern wenn du lau bist, werde ich ausspeien. Warum? Weil kalt sein, ein Getränk, mögt ihr kalte Getränke? Ich liebe kalte Getränke. Mögt ihr heiße Getränke? Ich liebe heiße Getränke. Die spare ich nicht aus, weil wenn es mir heiß ist, oder dann trinke ich was schön Kaltes. Wenn es mir kalt ist, dann trinke ich was schön Heißes. Tut das gut? In beiden Fällen tut's gut. Jesus sagt, du tust nicht gut. Du tust dieser Welt nicht gut. Du tust nicht das, was du tun sollst. Deine Aufgabe, nimmst sie nicht wahr. Du kühlst weder oder erwärmst du. Stattdessen, du bist einfach lau. Und diese Lauheit sorgt dafür, da ist keine Wachsamkeit, abgelenkt. Wegen vielen anderen Dingen. Wir werden heute gleich uns anschauen, welche Dinge. Von vielen Dingen abgelenkt. Darum ist sie lau geworden. Die ist nicht mehr wachsam. Und darum sagt Jesus, ich komme, ich stehe vor der Tür, ich klopfe an und du merkst nicht mal, dass ich da bin. Geht mit mir in Lukas Evangelium Kapitel 12. Dieses Bild finden wir auch in Lukas 12. Denn er sagt, ich werde kommen und anklopfen und wer mir auftut, was verheißt Jesus der Gemeinde, Leute? Er wird mit ihm essen, richtig? Was glaubt ihr, von welchem Essen ist die Rede? Von dem Hochzeitsmahl. Geht mit mir in Kapitel 12 ab Vers 35. Lukas Kapitel 12, Abvers 35. Eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein. So, das Bild erinnert uns an die Jungfrauen, richtig? An die 10 Jungfrauen. So, die Lampen brennend. Warum? Es ist Nacht und sie warten, bis der Bräutigam kommt. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten. Wenn er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Also das ist das Bild. Der Bräutigam kommt. Ich entfalte euch nicht die ganze Prozession oder die Abläufe der damals orientalischen Hochzeit. Es war etwas anders. Also da findet die Hochzeit schon statt. Die Braut und die Jungfrauen feiern, der Bräutigam, und dann kommt er dann mit einer Prozession und kommt zu der Braut und holt sie ab und klopft an der Tür und die Jungfrauen alle warten und die Braut ist geschmückt und sie sitzen permanent da und denken, warum verzögert er, können es nicht mehr erwarten. Und dann klopft es und dann ist, jetzt ist er da, alle freuen sich, jetzt geht's los, jetzt feiern sie gemeinsam, jetzt wird gegessen. Davon ist hier die Rede. Wenn Jesus vor der Tür steht und der Türhüter soll jetzt warten, wann kommt der Bräutigam? Vers 37, glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sich zu ihnen Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Der Bräutigam wird dann dienen. Das ist ein herrliches Bild. Ich will euch damit sagen, dass dieses an der Tür sein und das Klopfen, oder wenn der Türhüter aufpassen soll, dann ist hier die Rede von der Nahkunftserwartung des Herrn, der das Land verlässt oder das Haus verlässt und wieder zurückkommt. Davon ist hier die Rede. So, das eine ist also, aber die warten, bis der Herr zurückkommt. Aber reicht es nicht, wenn er halt, okay, der kommt irgendwann mal, dann, der wird ja kommen, ob sie wachen oder nicht, oder? Der wird ja kommen. Aber warum sagt Jesus, und die Botschaft ist, ich sage euch, allen wacht, und zwar zu jeder Zeit. Und zwar wann? Ob abends, Mitternacht, um Hannenschrei, frühmorgens, spielt keine Rolle, permanent. Weil diese Wachsamkeit gilt nicht nur der Ankunft des wahren Christus, sondern diese Wachsamkeit des Türhüters gilt auch gegenüber den falschen Christusen, die zu aller Zeit kommen werden. Jesus hat doch genau das gesagt. Von Anfang an werden falsche Christusse zu euch kommen und werden verkehrte Dinge lehren, um euch von mir wegzubringen. Und nicht nur falsche Christusse, auch falsche Propheten werden kommen. Und was ist die Aufgabe des Türhüters? Den Richtigen reinzulassen, den Bräutigam, und die Falschen draußen zu lassen. Pass auf, lass niemand rein. Das würde ich meinem Tür heute einschärfen. Wenn ich mein Haus verlasse und sage, wenn da jemand kommt und er so aussieht wie ich, so dick, so schlank, so hübsch oder nicht, wenn jemand kommt und sagt, ich bin der Willi. Kennt ihr dieses Märchen? Nee, ist doch ein Märchen vom Wolf. Man sieht im Geißlein, oder? Und dann wird er sich verkleiden und sagen, ich bin's, und die Stimme vorstellen. Genau das ist es. Wacht, passt auf, lass keinen Falschen rein. Ich komme, ich werde kommen. Wartet auf mich. Aber solange ihr auf mich wartet, lasst niemand anders rein. Das ist, was Jesus ihm einschärfte. Das ist die ganze Rede. Er spricht permanent von falschen Propheten, von falschen Christusen und sagt jetzt den Türhütern, bitte passt auf, lasst niemand rein. Als ich die letzten zwei Predigten hier hielt, dachte ich, dass vielleicht der eine oder andere auf dem Stuhl sich hin und her wälzte und vielleicht dachte, Willi, musst du darüber so klar reden? Vielleicht sogar saß du da und dachtest, doch, er hatte recht gehabt über das, was er über die Zeiten der Zeit und die Folgen und die Sekten, die da entstanden. Aber muss man das von der Kanzel so sagen? Muss man darüber reden? Kann man das nicht vielleicht in einem Seminar machen, wo wir unter uns sind? Oder vielleicht jemand persönlich oder wie auch immer. Muss man das so von der Kanzel predigen? Das ist doch lieblos oder das ist doch so hart. Liebe Geschwister, ja, es ist hart, aber wisst ihr was? Das ist meine Aufgabe. Dazu hat er, ich bin kein Apostel und Prophet. Ich bin auch kein Evangelist. Aber ich habe eine Aufgabe bekommen, ein Hirte und Lehrer, und zwar dieser Gemeinde zu sein. Und meine Aufgabe ist, als Hirte aufzupassen, Jesus schärft ein und sagt, Willi, pass auf. Und zwar was? Türhüter zu sein, dass kein Falscher reinkommt und sich als Christus ausgibt und die Schafe hinter sich herzieht. Und das ist hart, das ist kein einfacher Job. Und ich weiß, dass das viele ärgert, aber das ist meine Aufgabe. Aber ganz ehrlich, wenn ich das in Stimmenkämmerlein irgendwo sage, wer wird's hören? Wen könnte ich warnen? Wen könnte ich schützen? Und wenn es mir Verachtung unter den Menschen bringt, so muss ich Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es gehört dazu, das ist die Aufgabe der Hirten und der Lehrer, auf die Schafe aufzupassen, an der Tür zu stehen und gucken, wer reinkommt und ob man reinlässt oder nicht. Das ist die Aufgabe. Und ob das einem gefällt oder nicht, ob das der Gemeinde gefällt oder nicht. Viele empfinden das als autoritär. Am besten so, liebe Schafe, hier ist dieses Essen und dieses Essen. Wählt, was euch schmeckt. Kann sein, dass das gefährlich ist, aber ich will ja nicht urteilen. Ich habe es nicht zubereitet, kann ja aber auch gut sein. Aber ich habe noch alternativ für euch ein Essen. Und da gibt es auch noch so ein Essen. Ich stelle euch nur vor, was ihr alles essen könnt. Aber ihr müsst schon selbst prüfen, was euch gut tut oder nicht. Würden wir so mit unseren Kindern umgehen? Würden wir so mit unseren Kühen und Schafen und Rindern und würden wir so umgehen? Selbst mit Hasen würden wir das nicht machen. Wir passen doch auf und sagen, okay, das tut nicht gut, aber mir gefällt das, ja, aber das ist nicht gut, aber es schmeckt mir, aber es bringt dich um. Da haben wir doch die Verantwortung. Und so halten viele das für lieblos, für autoritär. Und ich sage, es wäre lieblos, es nicht zu tun. Es wäre lieblos, nicht zu tun. Wenn ich meine Kinder in der Strenge erziehen würde, weil ich wüsste, wenn ich das nicht tue, würden sie sterben, hat es nicht mit Lieblosigkeit und Autorität zu tun, die ich warne, sondern das ist ein Liebesakt. Und so weit geht die Liebe, dass sie sogar den Hass und die Schmähungen und zu sagen, dann bist du nicht mehr mein Vater. Ja, okay, aber ist okay. Aber ich muss trotzdem tun, weil ich dich liebe, ob du es empfindest oder nicht, ob du es magst oder nicht, ob du es verstehst oder nicht, das ist Liebe. Und jeder Elternteil weiß, von was ich hier rede. Da warten wir nicht, bis die Kinder sagen, ja, stimmt, Papa, das ist Liebe. Okay. Das ist die Aufgabe. Er schärfte ihnen ein und sagt, wacht. Es geht darum, im Kontext vom Markus-Evangelium, Jesus warnt von denen, die kommen, und verführen werden und sagen, was werden sie sagen? Er ist schon da. Was werden sie sagen? In der Kammer, in der Wüste. Kommt raus oder lasst uns rein. Und Jesus warnt und richtet es aus und sagt, ich habe in die Gemeinde Knechte eingesetzt. Gehen wir durch die Briefe von den Knechten des Neuen Testaments. Was werden wir überall finden? Vor was warnen sie ständig? Oder? Ich muss euch das nicht nochmal daran erinnern. Die warnen ständig von falschen Lehren und falschen Lehre. Warum? Sie nehmen diese Aufgabe sehr ernst. Denn sie ist ernst. Das ist eine ernste Angelegenheit. So, Das ist die Deutung. Jesus warnt also. Er sagt, ich gehe. Ich werde diese Erde verlassen. Und auch die Gemeinde werde ich verlassen. Aber ich lasse euch nicht allein. Und durch den Geist wird er Gnadengaben der Gemeinde schenken und wird welche einsetzen, die die Gemeinde gründen, die die Gemeinde dienen und genauso aber auch auf die Gemeinde aufpassen. Jetzt nochmal zurück zu Epheser Kapitel 4. Noch einmal. Und jetzt schaut mal, wie Paulus das ebenfalls in diesem Zusammenhang über diese Dinge hier redet. Euch habe ich gesagt, Lesezeichen, selbst keins gemacht. Ab Vers 11. Liest mit mir nochmal. Und er hat die einen als Apostel, also Epheser Kapitel 4 ab Vers 11, ja. Und er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zu der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu der vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Das ist der Dienst, festzumachen. Mündig zu machen. Und jetzt schaut mal, warum. Schaut mal, warum, Vers 14. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenen Irrtum. Darum geht's. Mündigkeit, Festigkeit, damit man in der Lage ist, zu prüfen. Und zwar was? Von jedem Wind der Lehre, von Menschen, und zwar listig. Listig ersonnenen Irrtum. Darum musste ich in der letzten Predigt so über diesen Irrtum reden. Aufzeigen, wie falsche Lehre in die Gemeinde reinkommt. Und das Einfallstor ist Berechnung der Zeit. In dem Moment, wo die Leute Menschen Zeit vorhersagen, dann wird das nicht funktionieren, dann müssen sie sich rechtfertigen. Und diese Rechtfertigung ihrer falschen Prophetie wird durch falsche Lehre begangen. Und so kommt Irrlehre, kommt Irrtum, wie Paulus es schreibt, Verschlagenheit und listig ersonnener Irrtum kommt in die Gemeinde, kommt in das Haus. Und wer muss darauf aufpassen? Die Türhüter. Das ist ihre Aufgabe. Er schärfte ihnen ein, sie sollen aufpassen. Zurück zu Markus Evangelium. Jetzt kommt die Anwendung. Das war die Deutung vom Gleichnis. Jetzt kommt die Anwendung. Ich lese ab Vers 35. So wacht nun. So, das ist die Anwendung. Seid wachsam. Seid wachsam. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Weil ihr nicht wisst, wann er kommt, müsst ihr wachsam sein. Nicht nur gegenüber dem Herrn, dass er kommt, aber genauso gegenüber von Falschen, die kommen. Ihr wisst nicht, wir können nicht sagen, das ist falsche Zeit und das kann Christus nicht sein. Seid wachsam, prüft, damit ihr nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend finde. Von was redet er? Sagt Jesus, ihr dürft nicht schlafen. Davon ist nicht die Rede. Wir brauchen alle unseren Schlaf. Es geht um eine geistliche Wachsamkeit und einen geistlichen Schlaf. Die Bibel redet nämlich, wir sind Kinder des Lichts. Und wo Licht ist, ist Tag. Und am Tag und am Licht sieht man alles. Man sieht's. Man kann sehen, okay, schmutzig, nicht schmutzig. Das hat er gerade gesagt, das hat er gerade getan. Aber in der Nacht und in der Finsternis ist verborgen. Das sieht man nicht. Und darum geschehen die meisten Straftaten und Betrügereien, wo? Im Verborgenen. Es wird geheim gehalten. In der Finsternis geschehen diese Dinge. Ich möchte euch auf zwei Dinge kurz aufmerksam machen, worauf wir aufmerksam und bedacht sein sollen. Was ist unsere Wachsamkeit? Ich möchte euch zwei Aspekte zeigen. Der eine Aspekt ist die Gefahr, wenn wir nicht wachsam sind, dass wir das Evangelium von Jesus Christus verlieren. Beziehungsweise, dass deine falsche Lehre hineinkommt und dass wir unsere Gerechtigkeit allein aus Glauben, dass das nicht mehr geglaubt und nicht mehr verstanden wird. Und da brauchst du absolut Wachsamkeit. Das ist der erste Punkt. Und den zeige ich euch ganz kurz. Und ich möchte euch bitten, mit mir ins Kapitel 16 in die Offenbarung zu gehen. Kapitel 16 in der Offenbarung. Liebe Geschwister, ich brauche einfach die Zeit, um euch von der Schrift zu zeigen, dass es hier steht und nicht, dass ihr glaubt, dass ich einfach nur meine Ideen hier predige, sondern dass es wirklich in der Schrift steht. In Kapitel 16 der Offenbarung ist die Rede von den letzten 7 Zornesschalen. Das ist das Endgericht Gottes, das über diese Welt ergeht. Und Kapitel 16, ab Vers 13 möchte ich euch lesen. Und ich sah aus dem Mund des Drachen, wir verstehen, wer der Drache ist, die alte Schlange, der Teufel, der Satan genannt ist. So, eine geistliche Realität wird uns beschrieben. Hier ist ein geistlicher Kampf. Aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres, das ist der falsche Prophet, und aus dem Mund des Tieres, die einzelne Auslegung hier, aus dem Mund des falschen Propheten 3 unreine Geister kommen, wie Frösche. Es ist eine geistliche Verführung, die hier beschrieben wird, die vom Teufel ausgeht und in diese Welt hineinkommt. Und jetzt Vers 15. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergeht und man nicht seine Schande sieht. Also Jesus redet in der Offenbarung von dem Endgericht, er redet von den letzten Gerichten Gottes und er spricht über diese große Verführung, die vom Teufel ausgeht, über die falschen Antichristusse und die falschen Propheten stattfindet, wie im Markus-Evangelium angekündigt und wiederum sagt, wacht, siehe, ich komme wie ein Dieb in der Nacht und hier geht es nicht, dass er heimlich kommt, sondern hier geht es darum, dass es nicht berechenbar ist und nicht angekündigt. Er kommt und was ist die Aufgabe? Wacht. Und warum? Und was für eine Wachsamkeit? Dass unsere Kleider und seine Kleider bewahrt, damit er nicht umhergeht und nicht nackt gefunden wird und seine Schande offensichtlich ist. Was ist unsere Aufgabe? Worauf müssen wir Acht geben, dass Jesus kommt? Dass wenn er kommt, wir nicht nackt dastehen. Wir verstehen, dass es nicht um die buchstäbliche Nacktheit geht. Was müssen wir anziehen? Die Kleider der Gerechtigkeit. Wessen Gerechtigkeit? Das sind die Kleider Jesu, die er uns gibt. Dass wenn Jesus kommt, wir seine Gerechtigkeit angezogen haben und nicht unsere. Denn unsere Gerechtigkeit ist dreckig. Diese Kleider vermögen nicht die Schuld zu sühnen. Wenn Jesus kommt und wir unsere eigene Gerechtigkeit angezogen haben, in unseren Werken, in unserer Gesetzlichkeit, in dem Halten von Geboten, von Sabbat und was weiß ich. Wenn wir das haben und sagen, ja, Jesus, jetzt kannst du kommen, denn ich habe den Sabbat gehalten, jetzt bin ich bereit, dann werden wir für nackt befunden werden, in Schande und Blöße. Denn diese Werke können nie vor Gott gerecht uns machen. Aber was müssen wir bewahren? Seine Gerechtigkeit, die Kleider, die wir von ihm geschenkt bekommen haben, diesen rein, diesen weiß. Das heißt, unsere Wachsamkeit im Wissen, Jesus kommt, wir sind dann würdig, ihn zu empfangen, wenn wir wissen, ich bin gerecht, ich habe keine Angst, ich schäme mich nicht, wenn Jesus kommt. Wie können wir das nur sagen? Doch niemals, weil wir sagen, ich habe diese Woche ganz schön gut mich gehalten. Also heute kann Jesus kommen, heute nicht gesündigt. Freunde, das funktioniert nicht. Wir können nur dann Jesus erwarten und freuen uns über seine Wiederkunft, an der Tür stehen und sagen, wann kommt er, wenn wir die Hochzeitskleider angezogen haben. Und die sind weiß, das sind seine Gerechtigkeit. Geht mit mir Kapitel 3 zurück. Kapitel 3. Das ist ein Schreiben an die Gemeinde in Sardes. Jesus sagt in Vers 1 in der Mitte, in Offenbarung Kapitel 3, Vers 1, ich lese ab der Mitte. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und du bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff steht zu sterben. Denn ich habe von meinem Gott deine Werke nicht für völlig befunden. Jesus redet zu der Gemeinde, die denkt, die ist gerecht. Sie denkt, sie ist lebendig. Die denkt, die ist geistlich lebendig. Und er sagt, du hast zwar den Namen, dass du lebendig bist, aber du bist eine tote, geistlich tote Gemeinde. Warum? Ich kenne deine Werke. Von welchen Werken redet er? Von ihren eigenen Werken. Sie denken, dass für das, was sie tun, durch ihre eigenen Werke, sind sie lebendig. Und Jesus sagt, weißt du was, ich kenne deine Werke und ich habe vor meinem Gott deine Werke für nicht vollkommen befunden. Das heißt, wir haben deine Werke geprüft und sie reichen nicht. Und jetzt, was denkt ihr, was müssen wir dann tun? Ja, dann müssen wir ein Gas geben. In unseren Werken eine Stufe höher schalten. Jetzt müssen wir uns aber anstrengen, gute Werke. Das ist nicht, schaut mal, Vers 3. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde. Merkt ihr euch das? Das ist der gleiche Zusammenhang. Zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben und sie werden mit mir eingehen in weißen Kleidern. Was, für was steht Sardes? Sardes denkt, durch ihre eigenen Werke sind sie vor Gott gerecht. Und Jesus sagt, ich habe eure Werke geprüft, sie reichen mir nicht. Es gibt aber ein paar, die haben die Kleider, die sie bekommen haben, nicht besudelt durch ihre eigenen Werke. Sie haben es bewahrt. Er sagt, tu Buße, denke daran, wie du empfangen hast. Wie haben wir empfangen? Wie haben wir unseren Glauben empfangen? Wie haben wir diese Kleider bekommen? Wie haben wir sie gekriegt, liebe Freunde? Wie haben wir unsere Gerechtigkeit gekriegt? Indem wir sündlos wurden? Indem wir etwas getan haben? Wie haben wir am Anfang die Gerechtigkeit bekommen? Allein aus Glauben, als Gnade. Und Jesus sagt, erinnere dich, wie hast du es bekommen? Tu Buße und bewahre das. Das ist dein Kleid. Das ist deine Gerechtigkeit. Die Wachsamkeit ist, bewahre die Gerechtigkeit, die allein aus Glauben, aus Gnade in Jesus Christus ist. Wenn aber falsche Propheten, falsche Lehrer reinkommen und dir sagen, ja, alles schön gut, aber du sollst noch etwas dazu tun, dann ist meine Aufgabe, als Türhüter zu sagen, nein, lassen wir nicht rein. Lassen wir nicht rein. Das ist wachsam sein. Wir leben in einer Zeit, in den Gemeinden, wo die Gemeinden nicht wachsam sind gegenüber der Lehre der Gnade. Gegenüber der Lehre des Glaubens. Ja, das ist schon irgendwo, aber das und hier und Regeln, Kataloge, Traditionen, das ist alles wichtig. Offenbarungen, Visionen. Und diese Dinge dringen in die Gemeinde Jesu ein, dringen in sein Haus ein. Kein Wunder, dass er sagt, das Gericht Gottes beginnt am Haus Gottes. Kein Wunder, dass er es läutern und reinigen muss, bevor er kommt. Denn wenn er so kommen würde, das wäre es. Muss er es reinigen von all diesen Werken der Selbstgerechtigkeit. Das ist der eine Punkt und den halte ich für sehr wichtig. Dass wir da wachsam sind und wissen, was, in welcher Art und Weise wir Jesus bei seiner Wiederkunft nur erwarten können. Und zwar nur im Glauben, dass seine Gerechtigkeit uns genügt. Und wer das nicht glaubt, der wird Angst haben vor seiner Wiederkunft. Wer diese Frieden nicht hat, wird Angst haben vor seiner Wiederkunft. Er kann nicht mit Freude die Wiederkunft Jesu erwarten. Er kann andere belügen. Er kann sagen, er glaubt. Aber wenn er rankommt, wenn Jesus kommt und denkt, oh, aber ich kann nicht vor ihm stehen, dann hat er dieses Kleid der Gerechtigkeit noch nicht angezogen. Wie wichtig ist doch Heilsgewissheit, oder? Für die Wiederkunft Jesu. Wie wichtig ist das? Wie sollen wir sonst erwarten? Da können wir nicht sagen, Maranatha, komm her, Jesus, komme bald. Hey, Jesus, warte, ich habe noch einiges zu tun. Letzter Punkt. Worauf kommt es noch an? Geht mal mit mir ins Lukas-Evangelium. Lukas-Evangelium, Kapitel 21. Das ist ebenfalls die Endzeitrede Jesu. Ich möchte euch auf einen weiteren Aspekt aufmerksam machen, was Wachsamkeit betrifft. Ich habe euch gerade von der Laodicea-Gemeinde erzählt, von dem Sendschreiben. Ihre Lauheit entstand darin und nicht Erwartung Jesu, indem sie sich in die Dinge dieser Welt verstrickt haben. Sie haben ihr Leben, sie haben vergessen, dass Jesus wiederkommt, oder es ist ihnen nicht wichtig, oder andere Dinge des Lebens haben sie so vereinnahmt und dieses Herz, das Jesus auf Jesus ausgerichtet ist, ist lau geworden durch die verschiedenen Dinge des Lebens, die uns davon abbringen, wachsam zu sein. Und Jesus spricht darüber in Lukas 21, Abvers 29, lese ich euch vor. Und er sprach ein Gleichnis zu ihnen. Seht den Feigenbaum und alle Bäume, wenn sie schon ausgeschlagen, so erkennt ihr selbst, da ihr seht, dass der Sommer schon nahe ist. So erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Und bis dahin sind wir im Einklang mit Markus Evangelium, richtig? Und jetzt schaut mal, wie Lukas es zusammenfasst. Er bringt es noch konkreter auf den Punkt, noch mit weniger Zeilen. Hütet aber euch, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdkreis ansässig sind. Wacht und betet zu aller Zeit. Das ist die Botschaft. Wacht und betet zu aller Zeit. Und das nicht die Sorgen des Alltags. Oh nein, Essen, Trinken, Gesundheit, die Lebenssorgen, finanzielle, materielle, all das, was uns so vereinnahmt in dieser Welt, dass wir nicht so aufgehen in dieser Welt, als ob das unser alleiniges Leben ist, als ob Jesus nicht wiederkommt, als ob das nicht alles hier in Feuer aufgehen wird. Wenn wir das vergessen, wenn wir das nicht mehr im Blick haben, dann werden wir um was uns drehen? Permanent nur um dieses Leben. Und liebe Geschwister, ich muss in diesen Tagen, in dieser Zeit immer wieder daran denken und ich werde nicht müde, euch da in Liebe zu ermahnen. Wie viele Diskussionen werden geführt über auch die Maßnahmen, über all das? Ich sage, richten wir unseren Blick nach oben und nicht nach unten. Jesus sitzt zu Rechten Gottes. Er kommt und man zersorgt sich mit dieser Welt, als ob das das Einzige was ist. Wenn Jesus nicht wiederkommt und wenn es keinen neuen Himmel und keine neue Erde gibt, dann bitte ich euch, gebt alles, gebt protestieren, kämpft, schreibt an die Regierungen, klagt sie an, macht alles, damit ihr es hier gut habt. Damit eure Firmen überleben, damit eure Renten gesichert sind, damit eure Konten nicht leer werden, damit ihr euer Steak und euer Pilimeni und was auch nicht euch alles leisten könnt. Kämpft dafür. Wenn aber ein neuer Himmel und eine Erde kommt, wenn Jesus wiederkommt und das nicht unsere Heimat ist und wir sind nicht Bürger dieser Welt, dann hört auf damit. Richtet euren Blick auf das, auf ihn. Jesus gibt uns die Zeichen der Zeit, genau deswegen, um uns Hoffnung zu machen, um zu sagen, ich komme bald, vergesst nicht, ich komme bald. Schlimm hier, ja, macht nichts, ich komme bald. Erschreckt nicht, sagt er, denn das muss geschehen. Ich lese noch zwei Stellen und dann einfach als Beleg, geht mir in den Römerbrief. Zwei Stellen und die, hoffe ich, genügen uns. Römer Kapitel 13. Wir sind auch da im Brief von Paulus, nachdem er das Evangelium von Jesus Christus entfaltet hat. Ab Kapitel 12 sagt er ja die praktische Anwendung der Gottesdienst, der Gott gefällt im Umgang, im Leben. Und dann spricht er unter anderem Kapitel 13 ab Vers 11 darüber. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist. Und jetzt, woher weiß es Paulus? Weil er gerechnet hat? Nein, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht, denn jetzt ist unsere Rettung näher, als wir zum Glauben kamen. Allein nur das. Wann kamst du zum Glauben? So, wie lange bist du gläubig? Du bist der Wiederkunft Jesu näher. Ziemlich einfach. Paulus sagt nicht, weil, aber er sagt, wir leben in einer Zeit. Er sagt, erkennt doch als solche, die die Zeit erkennen, die die Zeichen der Zeit deuten können. Lebt doch so als solche Menschen, die verstehen, was gerade passiert. Und jetzt schaut mal, was er sagt, welche Auswirkungen sollte es dann auf unser Leben haben. Vers 12. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Welcher Tag? Er redet nicht von Tag und Nacht, er redet von dem Tag der Wiederkunft Jesu, von dem Tag Gottes, von dem Tag des Gerichts. Und der Tag ist nahe, lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Also lasst uns doch leben als Kinder des Lichts und nicht als Kinder der Finsternis, als Kinder des Reiches Gottes und nicht als Kinder dieser Welt. Wie funktioniert diese Welt? Es geht alles immer um mich, um mein Recht, um meine Gesundheit, um mein Geld, um meine Firma, um mich, um mich, um mich, um mich. So funktioniert diese Welt. Lasst uns das ablegen. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag. Das heißt, jeder kann jederzeit mein Verhalten, mein Reden, mein Sehen, ohne dass ich mich dafür schämen muss. Lasst uns so leben, dass die Menschen mich anschauen und sagen, ah, guck mal, so reagiert er. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Ich liebe das. Schaut mal, er sagt, lebt nicht so wie die Menschen dieser Welt und zählt ein paar Charakteristika auf, sondern wie, tut gute Werke oder er sagt, und zieht Christus an. Was bedeutet das? Zieht seine Gerechtigkeit an. Zieht ihn an, mit allem, was er ist und tut und hat. Zieht Christus an, dass man, wenn man euch anschaut, wen sieht? Christus. So lebt man in der Wachsamkeit, in der Naherwartung des Herrn. Dafür sind die Zeichen der Zeit da. Nicht, dass wir sagen, oh Freunde, entspannt euch, in 30 Jahren sind wir eh nicht da. Darum geht's nicht. Zu sagen, wir haben diese Ereignisse, wir sehen, wie die Welt zugrunde geht, wie die Uhr so schnell tickt, wir zu keiner Zeit, und wir sagen nicht wann, aber wir sagen, Jesus kommt. Wir können die Zeiten der Zeit lesen. Wir wissen, die Blätter fallen runter und es sind nicht viele an dem Baum. Und wir leben in der Erwartung, Jesus kommt, und geben wir darauf Acht, dass wir seine Gerechtigkeit haben und nicht unsere. Und diese seine Gerechtigkeit wollen wir bezeugen in dieser Welt durch unseren Wandel, durch das, was wir sagen. Wir lästern nicht. Wir lästern nicht. Wir schimpfen nicht. Wir reden die Wahrheit in Liebe. Und damit meine ich nicht, dass wir nur immer schön streichen, sondern wir sagen die Wahrheit, aber aus Liebe. Und die Liebe ist die, dass niemand verloren geht. Jesus hat seine Liebe zu uns erwiesen. Wir werden das gleich feiern. Liebe Geschwister, wir enden mit diesem Abschnitt, enden wir die Endzeitrede Jesu. Wir kommen dann zu dem Leidensweg Jesu ab Kapitel 14. Ich möchte euch ans Herz legen, als einer, der die Aufgabe hat, ein Türhüter zu sein, seid wachsam. Seid wachsam. Amen.